Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Von Tieren können wir Menschen eine Menge lernen. Ganz im Moment leben, genug schlafen, auf den eigenen Bauch hören, abschalten, Geduld. Sind Tiere vielleicht sogar die besseren Menschen? Was wir von Tieren lernen können, auch über das Leben und Gott, das fragt Christina Dumas in ihrem Feature »Tierisch inspirierend«.
Mucksmäuschenstill ist es hier im Klassenzimmer der Klasse 4a in der Klenze-Schule in München. Und unter dem Tisch von Jana Engelhardt sehe ich ein großes, weiches Körbchen. Und da schaut mir die Windhündin Kiwi mit wachen Augen entgegen. Kiwi ist ein ausgebildeter Schulhund. Ein Schulhund ist ein Hund, der mit im Klassenzimmer dabei sein darf und allein schon durch seine Anwesenheit hier positiv auf die Kinder wirken kann. Das ist ihr privater Hund, der einfach mitkommt in ihre Klasse.
Und unser Schulhund, der macht es großartig. Der ist so glücklich, dabei zu sein bei der 4a. Ich hatte den Traum schon ganz lange. Die Hundeliebe besteht bei mir schon immer. Und ich hatte schon immer den Gedanken, dass ich mal den Hund mit ins Klassenzimmer nehme, eben wegen den ganzen Vorteilen und positiven Effekten auf die Kinder auch. Und deswegen habe ich mir gleich von vornherein eine Züchterin ausgesucht, die auch Pädagogin ist und so auf die Welpen gucken konnte. Es muss ja auch vom Hund her gut passen. Der Hund darf nicht so ein hohes Stresslevel haben, sondern ganz entspannt sein. Und genau so hat sich das angebahnt und dann konnte ich den Kiwi mitnehmen für, am Anfang war es immer nur ein paar Stunden und dann hat sich das so langsam aufgebaut. Jetzt bis zu 2 bis 3 Tage in der Woche.
Allein schon die Anwesenheit des Hundes beruhigt die Kinder. Auch bei Tests bleiben sie gelassener. Der Hund steigert das Verantwortungsbewusstsein der Viertklässler, motiviert sie beim Unterricht. Eine Menge lernen die Kinder ganz nebenbei von dem Hund.
Der Kiwi sorgt für Ruhe, weil man halt weiß, dass der Kiwi 8-mal so laut hört wie ein Mensch. Und der beruhigt uns halt auch, wenn er so zwischen den Bänken oder unter den Tischen durchläuft.
Er hilft uns auch, Ordnung zu halten, weil er darf ja irgendwie nicht Plastik oder so essen. Also er beruhigt uns auch sehr, wenn wir zum Beispiel aufgeregt sind vor Tests oder so.
Also er muntert uns auf, wenn wir irgendwie traurig oder so sind.
Man hat schon gemerkt, dass Kiwi Erfahrung im Schulhundsein hat. Und niemand hatte auch wirklich Angst vor ihm. Und man war natürlich aufgeregt, weil jetzt plötzlich ein Hund hier war. Das war natürlich neu. Aber es war richtig cool. Und es ist auch immer noch richtig toll. Und
es war auch neu für uns zum Beispiel, dass es jetzt einen eigenen Dienst für den Schulhund gibt, der zum Beispiel das Wasser neu auffüllt oder...
Es gibt ganz viele Prüfungen, die der Hund bestehen muss. Er musste aber Tests bestehen, wie dass Kinder um ihn herum mit dem Basketball dribbeln. Eben solche Prüfungen mit Kindern musste er bestehen. Also er hat tatsächlich ein Zeugnis bekommen am Ende dafür, dass er jetzt Schulhund ist. Es ist auch anstrengend für den Hund. Deswegen ist er nur so 2 bis 3 Tage in der Woche dabei.
Hier im Klassenzimmer der Grundschüler versteht man, Tiere tun vielen von uns gut. Sie sind für uns Menschen wunderbare Lehrmeister.
Also es ist so was Schönes. Der Kiwi schafft durch seine reine Anwesenheit so viele Dinge bei den Kindern, die wir jetzt gerade gehört haben. Also es ist total schön, dass er Angst abbaut, dass er diese soziale Komponente auch hat. Also die Kinder geben sich miteinander Mühe, ruhig zu sein für den Hund. Und damit ist natürlich dann auch die Konzentration und Aufmerksamkeit für den Unterricht mehr gegeben. Man denkt erstmal das Gegenteil, der Hund schafft erstmal mehr Aufregung, aber das ist eigentlich nur am ersten Tag und dann fließt es so in einen Alltag über und die Kinder haben ganz viel Ruhe in sich. Das schafft der Hund nur durch seine Anwesenheit, also ist was ganz Schönes. Also ganz viele Kompetenzen werden dadurch trainiert. Ja, auch das um sich um den Hund kümmern, um jemanden anders da sein, für jemanden da sein, das läuft alles so nebenbei.
Auch Rainer Hagenkort, Theologe, Pfarrer, Biologe und Leiter des Instituts für Theologische Zoologie in Münster, genießt das Zusammensein mit den beiden Therapieeseln Freddy und Fridolin.
Sie unterstützen Menschen in ihrer Arbeit mit behinderten, autistischen Kindern, mit missbrauchten Kindern, weil Tiere etwas einbringen, was wir Menschen oftmals nicht haben. Und das eine ist diese wirkliche absolute Präsenz. Das erlebe ich jeden Morgen, dass die beiden Esel ganz in dem Moment sind, dass sie mich wahrnehmen, dass sie sich natürlich freuen auf das Futter, was ich ihnen bringe. Sie sind ganz im Augenblick, sie sind nicht verloren im Denken an übermorgen oder auch an gestern. Das Zweite ist, sie sind immer in der Wahrnehmung. Also sie sind dabei zu riechen, zu schauen, zu schmecken. Sie sind ganz bei Sinnen und sie sind nicht im Grübeln. Das ist das, was ich in der Begegnung mit den Tieren immer auch sehr schnell dann ablegen kann. Ich denke ja schon genug. Also das Denken auch loszulassen oder ruhen zu lassen. Und das Dritte ist, dass diese Esel immer wissen, wohin sie gehören. Die großen Fragen, die mich so umtreiben, wofür bin ich gut, wie will ich mein Leben noch gestalten, diese Fragen kennen die Tiere eigentlich nicht. Das heißt, sie vermitteln mir immer das Gefühl der absoluten Beheimatung im Hier und Jetzt.
Wie ist das Verhältnis zwischen Tier und Mensch? Rainer Hagenkort begann sich vor Jahrzehnten mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Er promovierte über die Bedeutung der Tiere fürs Christentum. Im Institut für Theologische Zoologie in Münster wird geforscht, Bildungsarbeit betrieben, aufgeklärt.
Die Einsicht der letzten Jahre besteht darin, dass im Christentum, also im herkömmlichen Christentum, einem kirchlichen Christentum, von den Tieren ja überhaupt nicht die Rede ist. Und um das direkt mal auch provokant zu sagen, auch jetzt ist ja offenbar die ökologische Katastrophe einerseits, also dass wir gerade alle 15 Minuten eine Tierart ausrotten, genauso gleichgültig dieser Theologie wie das System der industriellen Tierhaltung. Also das Christentum an sich, wie es sich heute zeigt, hat überhaupt kein Interesse am Leiden der Tiere. Und da ist die eine Arbeit gewesen, das auch zu verstehen, warum wir denn eine solche Theologie haben mit dem Rücken zu den Tieren und was passiert, wenn wir uns in der Theologie und darüber hinaus auch den Tieren wieder zuwenden. Also die Fragen, wie verstehe ich mich als Mensch, wie will ich leben und an welchen Gott will ich glauben, immer auch im Blick auf unsere Mitgeschöpfe zu formulieren. Das ist unsere Arbeit.
Der evangelische Theologe Bernd Kappes schreibt in seinem Buch Mitgeschöpfe vom Umgang mit Tieren aus christlicher Sicht, wie der heilige Franziskus von einer Grille getröstet wurde.
Franziskus streckte die Hand nach ihr aus und sprach: Komm her zu mir, Schwester Grille. Während er sie streichelte, kletterte die Grille über seine Finger und er sprach weiter: Sing, meine Schwester Grille. Und das Insekt begann zu singen. Franziskus wurde getröstet und lobte Gott. Auch durch den Gesang einer Nachtigall erfährt Franziskus Trost.
Trost, Zufriedenheit, Gelassenheit, Lebensfreude. Was können wir nicht alles von Tieren lernen, schon allein, wenn wir über ihr Fell streicheln? Caroline und Peter Tschernin sind gerade dabei, mit ihrem alten Hund Bubo spazieren zu gehen, beziehungsweise versuchen es. Der kleine Straßenhund, der seit 3 Jahren bei der Familie in München lebt, kommt aus Spanien. Er ist krank und hat Beschwerden mit der Hüfte und den Beinen.
Komm, Bubo, geh mal Gassi. Ja, er ist ja schon älter und sehr weit kommen wir nicht mehr. Und es ist dann auch, wir sind sehr langsam unterwegs. Aber ja, man lernt halt Geduld, ne?
Also das Tolle ist, dass man mit ihm besser schläft, weil er schnarcht so ganz leise und es ist so gemütlich, wenn man das dann so hört und wenn er dann draußen liegt und man hört ihn so leicht atmen, das ist sehr entspannend.
Schon toll, auch diese vorbehaltlose Zuneigung, ne, die man erfährt von einem Hund, der hat jetzt ja keine Erwartungen, aber er ist sehr, ist ein sehr enges Band, ja. Also so wie er ausschaut, ist der Tag für ihn beendet und er wird dann zu Bett gehen und wird dann zugedeckt und dann schläft er gut.
Caroline und Peter Tschernin akzeptieren die Langsamkeit ihres alten kranken Hundes. Ein bisschen genießen sie auch die Entschleunigung, dank Bubo. Auch der heilige Franziskus zwang kein Tier zu etwas. Er war, so wird es beschrieben, vielmehr ein zurückhaltender Beobachter, ließ sich in Kontemplation von den Tieren berühren. Esel, Katzen, Hunde, Bienen, Vögel, Würmer, Schnecken oder Ameisen sind unsere Mitgeschöpfe. Aber nur den Menschen beschreibt die Bibel als Gottes Ebenbild. Steckt auch in den Tieren etwas Göttliches? Rainer Hagenkort.
Was meine ich denn, wenn ich Gott sage? Auch in der Bibel finden Sie sehr klare Hinweise, dass die Welt eine gewordene ist und dass Gott einer ist, der mit allem im Bunde steht oder in allem Lebendigen sich zeigt. Und das ist eben mit einer Spiritualität dann verbunden, die das Geheimnis in allem sieht, auch in der Natur. Also was mir hilft, ist, was ein befreundeter Theologe mal gesagt hat, die christliche Theologie braucht zwei Flügel sozusagen, das ist die Mystik und die Politik. Also wenn wir dem Moment der Mystik folgen, dann ist es jetzt keine Weltflucht. Also Mystik ist keine Esoterik, die jetzt dafür sorgt, dass wir die Augen verschließen vor der Wirklichkeit und Entwicklungen stark machen, damit es uns gut geht, so Wellness-Programme. Nein, sagt Metz, das ist der Theologe, von dem ich spreche, wir brauchen eine Mystik der geöffneten Augen. Und in dieser Mystik der geöffneten Augen geht es vor allem darum, eine Empathie, eine Kompassion, so nennt Metz das, herzustellen. Also ein Mitleiden mit all denen um uns herum. Denn wenn wir die Augen aufmachen, dann ist die Natur ja keine Idylle. Wir sehen hier fressen und gefressen werden, wir gehen hier tot und vergehen. Und wenn wir die Augen öffnen, dann sehen wir immer beides. Wir sehen das Wunderbare, gerade jetzt im Frühling, alles bricht wieder auf, Sterben und Vergehen gehören zusammen. Dafür offen zu sein und dieses Miteinander von Leben und Tod wahrzunehmen in aller Tiefe, dafür braucht es auch Stille, Wahrnehmung, wenn Sie wollen, auch Meditation und Gebet. Das ist die mystische Komponente. Und die politische heißt dann, ist es undenkbar, ein System, in dem Tiere wie seelenlose Automaten degradiert werden, noch in irgendeiner Weise zu unterstützen. Also wir müssen diese Wertschätzung für alle aufbringen.
Lernen können wir nicht nur von unseren Haustieren. Auch Ameisen können inspirieren. Dass Ameisen sich gegenseitig helfen, das haben Wissenschaftler bei Studien herausgefunden. Die Matabelle-Ameise kann die Wunden ihrer Artgenossen ärztlich versorgen. Verletzte Ameisen werden mit einem antimikrobiellen Drüsensekret anderer Ameisen behandelt, so dass die Wunden der verletzten Ameisen besser verheilen und sich weniger infizieren. Die Ameisen verarzten sich also gegenseitig. Sind sie uns viel näher, als wir glauben? Irgendwie auch nur Menschen?
Lange wurde den Tieren nicht viel zugetraut, sowohl kognitiv als auch emotional. Und da hat man gemerkt, jetzt können wir auch wissenschaftlich zeigen, dass das nicht stimmt. Tiere können wahnsinnig viel lernen. Manche Tiere sind zu Denkleistungen fähig, die wir lange nicht für möglich gehalten hätten. Und wir wissen mittlerweile, zumindest bei Säugetieren und Vögeln, dass sie auch Emotionen haben.
Sagt der Verhaltensbiologe Niklas Kästner, der bei dem bekannten Verhaltensforscher Norbert Sachser in Münster promovierte. Niklas Kästner und Norbert Sachser schrieben mit anderen Expertinnen und Experten das Buch »Das unterschätzte Tier. Verstehen und kennen wir Tiere wirklich? Ihr Leben, ihr Denken, ihr Handeln, ihre Gefühle und ihr Leiden.« Niklas Kästner ist außerdem Teil des Online-Magazins »Ethologisch Verhalten verstehen«, in dem er mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Verhalten, Denken und Fühlen von Tieren schreibt.
Es ist immer noch faszinierend, wie zum Beispiel Ameisen das hinbekommen auf ihren Straßen, wenn dann irgendwie ein Hindernis auftritt, dass kein Stau entsteht. Also da ist eine Top-Organisation und die bekommen das irgendwie geregelt. Und das sind natürlich so einzelne Punkte, wo wir uns anschauen können, wie machen die das eigentlich?
Dohlen verlassen ihre Schlafbäume oft in großen Gruppen. Einer aktuellen Studie zufolge stimmen sich die Vögel dafür vor dem gemeinsamen Start demokratisch ab, indem jeder Einzelne mit Rufen seine Bereitschaft zum Aufbruch signalisiert. Die Forschenden nehmen an, dass jedes Tier durch seine Lautäußerungen sein Go zum Losfliegen signalisiert. Eine gerechte Abstimmung wie in einer Demokratie? Sind Tiere am Ende vielleicht sogar die besseren Menschen?
Einerseits ist es nicht so, als würde in jedem Tier ein kleiner Mensch sitzen sozusagen, der sich nur nicht verständigen kann, sondern sie haben eben nicht alle Fähigkeiten, die wir zum Beispiel besitzen. Dafür haben manche Tiere auch Fähigkeiten, die wir nicht haben, wie zum Beispiel die Echoortung bei Fledermäusen. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass wir die Tiere überschätzen sollten, dass sie die besseren Menschen sind sozusagen. Und andererseits ist es auch nicht so, als hätten die ein Interesse daran, ihre Umwelt zu schützen, sondern es resultiert oft aus den Prozessen der Evolution, dass da so ein Gleichgewicht entsteht. Grundsätzlich kommt es natürlich erstmal darauf an, über welche Tiere sprechen wir überhaupt. Es gibt ja ganz, ganz viele Tierarten. Aber es ist so, dass Tiere von der Evolution so geformt sind, dass sie alles tun, um möglichst viele Kopien ihrer eigenen Gene in die nächste Generation zu geben. Und dazu trägt oft bei, dass Tiere auch kooperieren, dass sie nett miteinander umgehen, dass sie sich gegenseitig helfen. Es kommt aber auch vor, dass eben Tiere Jungtiere von anderen töten, um ihre Fortpflanzungschancen zu verbessern, dass sie andere Artgenossen töten. Zum Beispiel die Schimpansenkriege sind da so ein Beispiel. Es kommt zu sexueller Nötigung. Das heißt, die besseren Menschen sind sie auf keinen Fall. Es ist nur so, dass wir durch unsere kognitiven Fähigkeiten und durch unsere kulturellen Errungenschaften in größerem Stil grausam sein können. Ja, andererseits kann man aber auch sagen, wir Menschen können auch in einem viel größeren Stil hilfsbereit sein. Wenn man jetzt an Hilfsorganisationen denkt oder Initiativen, wo Menschen Tieren oder Menschen an anderen Erdteilen, die sie gar nicht kennen, im großen Stil helfen.
Die 17-jährige Agathe lebt mit einem schwarzen Kater zusammen. Wenn sie von der Schule nach Hause kommt, wird sie von ihm begrüßt. Er folgt ihr ins Zimmer, schnurrt auf ihrem Schoß, schaut ihr neugierig bei den Hausaufgaben zu. Dann verzieht er sich wieder, schnappt sich den bequemsten Stuhl im Haus und döst. Zu wenig Pausen im Alltag? Der Kater lebt seine entspannte Work-Life-Balance vor.
Wenn ich von der Schule komme, sitzt mein Kater meistens irgendwie auf dem Bett oder so und schläft und gehe dann immer direkt zu ihm und streichel ihn und das bringt mich richtig runter, wenn ich zum Beispiel einen stressigen Tag in der Schule hatte. Er liebt es auch, gestreichelt zu werden und dann kuscheln wir immer ein bisschen und das beruhigt mich total, wie er auch atmet, so ganz langsam und dann beobachte ich ihn, wie sein Bauch hoch und runter geht. Ja, und sein Fell ist auch ganz weich und ganz warm und ist total beruhigend.
Entspannung lernen. Mit geschlossenem Mund in den Bauch atmen. Langsam ein- und wieder ausatmen. Alle Viere von sich strecken. Den Körper nach dem Aufstehen dehnen, strecken. Ganz banale Dinge sind das, die wir uns von Tieren abschauen können. Ganz banal und dabei für Menschen oft zu schwer. Tiere bringen es uns wieder bei, indem sie einfach da sind, wie der Schulhund Kiwi.
Er beruhigt uns, wenn man weiß, ja, Kiwi ist auch noch da und der entspannt gerade und wir schreiben uns einfach gerade den Test so.
Wenn es ihm gut geht, dann streckt er immer so seine Pfoten und seine Hinterbeine auf und legt sich so auf den Rücken.
Auch der Theologe und Biologe Rainer Hagenkort hat immer wieder erfahren, dass uns Tiere gut tun können.
Es wird immer deutlicher, dass Familien oder auch alleinstehende Menschen oftmals mit ihrem Hund oder ihrer Katze Erfahrungen machen, die für sie sehr, sehr heilsam sind. Und dass diese Erfahrungen gewürdigt werden und dass auch Kirchen jetzt Räume bieten, Liturgien bieten, um diese Wertschätzung für die Tiere auch theologisch zu würdigen, das finde ich sehr angemessen.
Rainer Hagenkort setzt sich für eine Begegnung auf Augenhöhe ein, also zwischen Menschen und allen Tieren. Denn nach wie vor unterscheiden wir ganz stark. Lieben und verhätscheln die einen, zerquetschen aber die Fliege oder Spinne und nehmen das Leid vieler Nutztiere gar nicht wahr.
Die einen segnen wir und die anderen schmeißen wir dann auf den Grill. Also wir müssen uns schon fragen, was wir denn mit Segen meinen. Und ist Segen dann wieder so eine Herrschaftsattitüde? Wollen wir denn ein Segen auch für die anderen sein? Und dann schauen wir doch mal bitte auch auf die, die ihr Leben in den Dosen enden. Das andere ist, wenn ich Gottesdienst in dieser Weise auch halte, dann lade ich immer zu einer langen Schweigezeit ein mit der Frage, was verdanken wir diesem Tier? Was kommt von diesem Hund oder ich rede mal von meinen Eseln? Was bringen diese Tiere in mein Leben für einen Reichtum, für einen Schatz? Und dann ist oftmals eine sehr tiefe Bewegtheit bei den Menschen spürbar, denn sie spüren, dass diese Tiere immer vorbehaltlos sind. Sie sind immer zugewandt. Tiere sind immer ehrlich. All das verdanken wir den Tieren. Und darum ist dieser Begriff des Segens einer, der hilfreich ist, um unsere gesamte Haltung den Tieren gegenüber zu verändern. Wir müssen das durchbuchstabieren bis in unsere Essgewohnheiten. Es gibt kein Argument mehr, Billigfleisch zu kaufen. Dieses Fleisch hat nur Nachteile in der industriellen Tierhaltung. Der Artenschwund ist dermaßen dramatisch. Wenn das so weitergeht, dann sind 2100 unsere Lebensgrundlagen vernichtet.
Musik. Schweine zum Beispiel führen selten ein artgerechtes Leben. Jedes Jahr werden Millionen von ihnen in Deutschland geschlachtet. Du dummes Schwein, Schweinehunde, Ferkelei, blöd wie ein Schwein. Nicht nur sprachlich verbinden wir Schweine mit Minderwertigkeit. Viele Erkenntnisse über ihr Wesen, ihr Verhalten, ihren Spieltrieb ignorieren wir, stellt Verhaltensbiologe Niklas Kästner fest.
Einerseits gibt es immer noch Dinge, sowas wie, dass Nutztiere dumm sind oder keine großen Ansprüche an ihr Leben stellen, dass sie einfach zufrieden sind, so ungefähr, wenn sie Futter haben und Schutz vor Bedrohung irgendwie. Und da gibt es aber mittlerweile viele Erkenntnisse, die zeigen, dass Nutztiere, zum Beispiel Schweine, aber auch Ziegen, durchaus intelligenter sind, als man das lange geglaubt hat. Also gerade Schweine, die sind im Grunde nicht viel anders von ihrem Innenleben her, müssen wir uns das vorstellen, als unser Hund. Von ihrem emotionalen Erleben und auch von dem, wie sie die Umwelt wahrnehmen, sind sie wahrscheinlich Hunden sehr ähnlich und trotzdem halten wir die ganz anders. Und das ist natürlich schwer zu rechtfertigen.
Auch die dominante Tradition des Christentums hat den Menschen als Herrscher über die Tiere verstanden. In der Geschichte des Christentums haben nur Einzelne das biblische Motiv der Mitgeschöpflichkeit theologisch und spirituell ernst genommen.
Schreibt der Theologe Bernd Kappes in seinem Buch Mitgeschöpflichkeit vom Umgang mit Tieren aus christlicher Sicht. Warum betrachten wir so viele Tiere oft als minderwertig? Eine große Zäsur sieht Theologe und Biologe Rainer Hagenkort unter anderem im 16. und 17. Jahrhundert mit René Descartes. Für den 1596 in Frankreich geborenen französischen Philosophen und Naturwissenschaftler waren Tiere seelenlose Automaten, minderwertig gegenüber dem vernunftbegabten Menschen.
Descartes etabliert in dieser Zeit einen sehr starken Dualismus, in dem also der Mensch und ausschließlich der Mensch eine vernunftbegabte Seele hat. Die Tiere haben diese nicht, deswegen sind sie für Descartes seelenlose Automaten. Descartes sagt, ob ein Hund jault oder eine Tür quietscht, das ist identisch, denn Tiere verfügen weder über Vernunft noch über Gefühle. Und diese Sicht auf die Tiere hat sich durchgesetzt. Auch die Kirchen und die herkömmliche Theologie ist dieser Sicht auf die Tiere und den Menschen gefolgt. Und das Fatale ist, dass tatsächlich Descartes in dieser Zeit, der kannte sehr wohl die Bibel und hat dann Begriffe wie sie in der Genesis stehen, macht euch die Erde untertan, der Mensch ist Gottes Ebenbild, sehr einseitig und ohne jetzt die Texte kritisch zu lesen, übertragen und eben diese Anthropologie, die den Rücken zu den Tieren dann hat, etabliert.
Es gibt also noch viel zu tun, um den Umgang mit Tieren zu verbessern. Der Verhaltensbiologe Niklas Kästner warnt auf der anderen Seite vor der Vermenschlichung vieler Tiere. Damit meint er zum Beispiel ausgefallene Züchtungen im Heimtierbereich. Hunde mit extra großen Augen, besonderer Fellfarbe, kleinen Nasen, die uns schnell emotional ansprechen. All diese auf uns Menschen und zu unserem Wohlgefallen ausgerichteten Züchtungen können für die Tiere Schmerzen und Qualen bedeuten und Tierleid nach sich ziehen. Krank gezüchtete Tiere, deren Leiden wir ausblenden? Achim Gruber, Professor am Institut für Tierpathologie in Berlin, schreibt in seinem Artikel in dem Buch »Das unterschätzte Tier«:
Die Zucht auf menschenähnliche Anatomien, etwa babyhafte Größe, runde Köpfe, flache, hohe Stirn sowie kurze Haare und Schwänze, beraubt die Tiere ihrer eigenen Natur, Gesundheit und Verhaltensmöglichkeiten. Dabei bemerken wir ihr Leid oft nicht einmal. Als Tierpathologe schäme ich mich manchmal dafür, ein Mensch zu sein.
Rainer Kästner.
Es ist auch mittlerweile ein sehr aktuelles Thema in der verhaltensbiologischen Forschung. Und darauf muss man auch achten, wenn man mit Tieren umgeht. Also was braucht dieses einzelne Tier? Was ist für dieses Tier stressig? Und wann geht es diesem Tier gut?
Gut scheint es dem Schulhund Kiwi in der Klenze-Schule in München zu gehen. Die Kinder der Klasse 4a verstehen seine Körpersprache, respektieren ihn, gehen auf ihn ein, nehmen auf Kiwi Rücksicht und lernen ganz nebenbei unglaublich viel von ihm.
Was macht er denn jetzt? Wie würdest du jetzt sein Verhalten einschätzen? Jetzt liegt er so in seinem Hundebett und schaut. Ist er jetzt ein bisschen so neugierig?
Ich glaube schon, weil der macht schon so seine Ohren auf, der hat die gerade aufgeklappt.
Der Umgang mit Hunden wird ja hier auch gelernt. Wie gehe ich denn mit so einem kleinen Wesen um? Da kennen die Kinder auch ganz viele Regeln.
Also auf jeden Fall dürfen wir nicht alle auf Kiwi losgehen, wenn wir ihn streicheln wollen, sondern eine Hand darf nur Kiwi streicheln, so gesagt. Weil er wird sonst überfordert und dann geht er wieder in sein Körbchen und schläft oder chillt.
Wenn wir morgens das Haus verlassen mit Geschirr und seinem Halsband, was er nur in der Schule anhat, dann weiß Kiwi schon, dass es in die Schule geht und dann freut er sich hier wirklich. Auf den letzten Metern zieht er mich schon regelrecht zum Schulhaus und dann geht es auch erstmal zur Sekretärin und da gibt es dann erstmal ein Leckerli. Das ist wirklich schön. Also er schafft nicht nur im Klassenzimmer auch eine gute Atmosphäre. Es ist viel Aufwand und Arbeit am Anfang, aber der Effekt ist unfassbar groß.
Tierisch inspirierend. Was wir von Tieren lernen können. Sie hörten eine Sendung von Christina Dumas. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Friederike Wedel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion, die Dokumentation.